Umbrüche, Auslöser für Evolution und Fortschritt. Das ist das Thema der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Göttingen. Sie hören jetzt die Aufzeichnung von gestern. Es sprach Dr. Dr. Erich Bödecker aus Göttingen. Sein Thema lautete Aufklärung, Ende Alteuropas und Beginn der Moderne.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich hoffe, Sie geben es dem Thomas weiter. Meine Damen und Herren, Immanuel Kant. Bei Aufklärung kommt man ohne Immanuel Kant einfach nicht aus. Ich habe mir große Mühe gegeben, aber ich bin gescheitert. Also Immanuel Kant nannte 1784 sein Zeitalter, seine Gegenwart, das Zeitalter der Aufklärung. Er hielt damit fest, dass es sich bei der Aufklärung um eine historische Epoche handelte. Als solche hatte sie notwendigerweise einen Anfang natürlich und ein Ende. Selten lässt sich aber das Selbstverständnis einer historischen Epoche mit so zahlreichen Zeugnissen hervorragender Zeitgenossen belegen wie jenes der Aufklärung. Die Erhebung der eigenen Zeit zu einer distinkten historischen Epoche durch die Zeitgenossen war ein Novum der Geschichte. Darin spiegelt sich zweifellos auch ein Moment der aufklärerischen Modernität. Mit ihren Leitvorstellungen und Intentionen, in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen, lässt sich die Aufklärung nicht auf ein geschlossenes philosophisches System reduzieren, zumindest nicht für mich als Historiker, Allgemeinhistoriker. Sie war eine Denkbewegung, die prinzipiell alle Bereiche des Wissens und der Individuen und der sozialen Lebensformen und Lebenspraktiken erfasste oder doch zumindest erfassen wollte. Die, ich zitiere Cassirer, eigentlich produktive Bedeutung des Denkens der Aufklärung liegt darin, dass sie nicht sowohl in irgendeinem bestimmten angebbaren Gedankenhaushalt sich bekundet, als vielmehr in dem Gebrauch, den sie vom philosophischen Gedanken macht, an die Stelle, die sie ihm einräumt und in der Aufgabe, die sie ihm zuweist. Cassirer ist ganz zweifellos einer der großen Klassiker der Aufklärungsforschung. Aufklärung war also eine bestimmte Weise des Denkens, des Argumentierens und des Urteilens, die sich an den Prinzipien der Vernunft orientierte. Ihm, der Vernunft, eine allgemeine kritische Funktion zusprach und es als handlungsanleitende Philosophie in praktischer Absicht verstand. Eine notwendige Eingrenzung drängt sich sofort und unmittelbar auf. Nicht alles, was der Aufklärung zugeschrieben worden ist, soll man auf ihr Konto verbuchen. Die großen philosophischen Durchbrüche zur Moderne, Thomas Hobbes, Isaac Newton, Baruch Spinoza, René Descartes oder John Locke, waren Voraussetzungen der Aufklärung, gehörten ihr jedoch nicht selbst an. Und nie hat die Aufklärung ihr eigenes Zeitalter ausschließlich oder auch nur überwiegend dominiert. Ältere Denktraditionen, Anschauungen und Sozialisationsmuster haben sich unterschiedlich stark und auch unterschiedlich lange neben der Aufklärung behauptet. So der orthodoxe Protestantismus, der tridentinische Barockkatholizismus, das jesuitische Bildungskonzept, späthumanistische Gelehrsamkeit, Gottesgnadentum, traditionelle Adelskultur und natürlich auch der feudale Absolutismus. Andere geistige Bewegungen haben sich mit ihr entfaltet. Andere sind nicht ohne die Aufklärung zu denken, wie Romantik, deutscher Idealismus und so weiter. Kant aber hat die Aufklärung nicht nur als Epoche verstanden, sondern auch als einen immerwährenden, nicht abschließbaren Prozess konzeptualisiert. Aufklärung ist eine Epochenbestimmung, die sich immer in die Zukunft hinein erstreckt und damit intellektuellen und institutionellen Wandel für permanent erklärt. Aufklärung beansprucht insoweit von vornherein, sowohl für die eigene Epoche als auch über die Epoche hinaus, ein elementares Innovationspotenzial. Und diese Doppelseitigkeit oder auch Doppelgesichtigkeit der einmal Aufklärung als Epoche und als dauernde Herausforderung prägt nach wie vor die Auseinandersetzung, die Interpretation, die Erforschung der Aufklärung. Die Erforschung der Aufklärung ist also nicht nur eine Beschäftigung mit einer beliebigen Epoche der Vergangenheit, sondern immer auch eine mit den Ursprüngen unserer eigenen Gegenwart. Diese Doppelbedeutung der Aufklärung bestimmt in den letzten 50 Jahren mindestens in unterschiedlicher Ausprägung die Erforschung der Aufklärung. Und zwar sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Im Augenblick überwiegt die positive Hinsicht. Aufklärung wird alles zugeschrieben, was an demokratischer Kultur vorhanden ist. Andererseits unmittelbar nach dem Krieg haben Adorno und Horkheimer von der Dialektik der Aufklärung gesprochen. Eine Aufklärung, die dann durch ihre technische Vernunft in den Totalitarismus reinführte. Damit stellt sich jeder Interpretation der Aufklärung die Aufgabe, die Spannung von Aufklärung als Epochenbegriff und als übergreifenden Prozessbegriff explizit zu thematisieren und ihn im Bewusstsein zu haben. Für die Interpretation des Epochenbegriffs ergeben sich zwingend zwei Fragestellungen. Zum einen die nach dem, was der Aufklärung als Epoche vorausging. Dafür steht in diesem Kontext abbreviatorisch Alteuropa und lassen wir es für den Moment einfach bei Alteuropa, wobei es ein sehr kontrovers diskutierter Begriff ist. Und zum anderen die zweite Frage, ob Aufklärung umstandslos, ohne theoretische und praktische Kautelen, als Ursprung der Moderne verstanden werden kann. Und am Schluss gebe ich Ihnen zwei knappe Antworten auf diese beiden Fragen. Und da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Für die Analyse nehme ich drei Problemfelder in den Blick, die im Zentrum aufklärerischen Interesses standen. An ihnen lassen sich zugleich die spezifische Modernität der Aufklärung herausarbeiten. Das ist zum einen die aufklärerische Auseinandersetzung mit Religion. Und wieder kommt Kant. Er setzte nämlich die Aufklärung repräsentativ vor allem in, wie er es sagte, Religionssachen. Zum anderen skizziere ich den aufklärerischen Begriff Fortschritt. Wird der Aufklärung doch traditionell eine wenig reflektierte, optimistische Zukunftsorientierung zugeschrieben. Schließlich werden Momente des aufklärerischen ökonomischen Diskurses thematisiert, galt doch Adam Smith lange Zeit als Gründungsvater der modernen Industriegesellschaft, des modernen Kapitalismus, vielleicht nicht des Turbo-Finanzkapitalismus, aber bis dahin wurde er doch als Säulenheiliger von den Ökonomietheoretikern begrüßt und behandelt. Während das Verhältnis zwischen Aufklärung und Alteuropa bei mir jetzt eher explizit behandelt wird, wird das zwischen Aufklärung und Moderne angesprochen, und zwar ausdrücklich angesprochen werden. Erster Punkt, Religion. Der Prozess der Aufklärung war für Kant wie für seine Zeitgenossen vor allem ein Kampf gegen die Theologie, in deren, ich zitiere Kant, Satzungen und Formen er die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit erblickte. Deshalb setzte er theoretisch konsequent den Hauptpunkt der Aufklärung vorzüglich in Religionssachen. Dass die geistige Problematik der Aufklärung in die religiöse eingeschlossen war, hat auch Ernst Cassirer bereits 1932 nachdrücklich herausgearbeitet. Der Aufklärung ging es, und hier bin ich gegen die vorherrschende Lehrmeinung, der Aufklärung ging es entgegen der vorherrschenden Lehrmeinung nicht um die Abkehr vom Glauben, sondern um neue Formen von Gläubigkeit, das dem Selbstverständnis, dem kritischen Selbstverständnis der Aufklärer entsprach. Das galt auch für die Mehrheit der französischen Aufklärer. Die französische Aufklärung war nicht nur säkular und vor allen Dingen nicht nur atheistisch. Wenn ich richtig zusammenrechne, würde ich auf 6 atheistische Aufklärer in Paris kommen. Die sogenannte Coterie Olbac, also eine Versammlung um einen Philosophen in Paris. Diderot gehört dazu, D'Alembert, aber immerhin. Wenn man in die Provinz guckt, in Frankreich, sieht es völlig anders aus. Der gereinigte Glaube oder ein gereinigter Glaube, eine aufklärerische Frömmigkeit, die Aufhebung des Zwiespaltes zwischen Religion und Vernunft, Kraft des mündigen Denkens, war das angestrebte Ziel der Religionskritik. Diese Haltung zeigte sich gerade auch in der kritischen Distanz oder kritischen Distanzierung zum Offenbarungsglauben sowie zum gesellschaftlichen Erscheinungsbild des kirchlichen Christentums, sowohl in seiner katholischen als auch in seiner protestantischen Variante. Diese Erscheinungsbilder des Christentums konnten durchaus als Aberglauben interpretiert werden. Das aufklärerische Plädoyer für die religiöse Mündigkeit war der Wendepunkt des neuzeitlichen religiösen Bewusstseins, der ohne die Dissoziierung von wissenschaftlicher und religiöser Wahrheit kaum denkbar ist. Das Zentrum der Religion verlagerte sich zugespitzt, folgerichtig dann auch vom Gottesgedanken auf das gläubige Subjekt. Der auf Mündigkeit insistierende Gotthold Ephraim Lessing etwa konnte das Christentum nicht mehr ungefragt und unkritisch als das Werk der Tradition verstehen, das man lediglich auf Treu und Glauben von seinen Vätern annehmen konnte. Er verlangte Formen der individuellen Selbstvergewisserung. Die religiösen Wahrheiten mussten individuell erworben, nicht bloß übernommen werden. Sonst wäre der Mensch nicht Subjekt seines Glaubens, sondern er glaubte nur den Glauben eines anderen und in diesem Falle den Glauben seines Vaters. Gleichwohl mussten die Aufklärer das Prinzip der Würde des religiösen Subjekts immer wieder energisch gegen die geistlichen Autoritäten verteidigen. Diese Ausarbeitung der aufgeklärt religiösen Subjektivität war jedoch auch ein Grundzug eines Teils der europäischen protestantischen Theologie. In diesem Diskurs tauchte dann schließlich die Denkfigur der Unterscheidung zwischen Religion einerseits und Theologie andererseits auf. Religion wandelte sich zur allgemeinen Kategorie undogmatischer Definition des Christentums, meinte schließlich die vom Dogma, von der Theologie und auch von der Lehre, die sonntägliche Predigt, zu unterscheidende individuelle aufklärerische Religiosität. Theologie hingegen meinte die besondere wissenschaftliche Fähigkeit der christlichen Lehrer, der Theologieprofessoren und der Pasteure. In diesem Zusammenhang ist ganz interessant, dass es ein schönes Zitat von Goethe gibt. Goethe schreibt in Dichtung und Wahrheit im Rückblick auf seine frühe Frankfurter Zeit, dass er sich in den 60er, Anfang der 70er Jahre hingesetzt habe und sich mit aller Behaglichkeit, ich zitiere fast wörtlich, mit aller Behaglichkeit seine eigene christliche Privatreligion gebaut habe. Ich könnte auch ein Göttinger Beispiel dafür finden, nämlich den Juristen Pütter, der Ähnliches von sich selbst in seiner Autobiografie gesagt hat. Und Pütter war im Gegensatz zu Goethe wirklich fromm im Sinne auch einer Kirchengläubigkeit. Zweifellos setzte diese Bildung einer individuellen Religiosität das Konzept der natürlichen Religion voraus, die den Kernbestand einer jeden Religion bilden sollte. An Bildung und Verbreitung der Begriffe Privatreligion, privates Christentum und so weiter wird deutlich, dass sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Religiosität von der kirchlichen Vermittlung zu lösen begann. Ich setzte mich mit aller Behaglichkeit hin. Die eingeforderte und gelebte religiöse Mündigkeit hatte zur Folge, dass es seit der Aufklärung ein von der Kirche emanzipiertes Christentum gibt, dass Kirche und Christentum, Kirchlichkeit und Christlichkeit nicht mehr identisch waren. Im Zentrum dieses aufklärerischen Anspruchs auf religiöse Subjektivität und Mündigkeit stand die Kritik an der in der Theologie und Philosophie seit dem Spätmittelalter entwickelten Vorstellung eines Willkürgottes. Der Widerstand gegen den, und ich liebe dieses Wort oder diese beiden Worte, der Widerstand gegen den theologischen Absolutismus, so hat Hans Blumenberg einmal dieses Gottesverständnis charakterisiert, war charakteristisches Kennzeichen der Aufklärung von ihren Anfängen an. Einer der ersten, der ganz offensiv gegen diesen christlichen Willkürgott argumentierte, war Leibniz. Er hat traditionsbildend in seiner Philosophie den souveränen Willen Gottes eingeschränkt. Gott war für ihn nicht mehr der willkürliche Herrscher, der nach uneinsehbaren Gutdünken handelte. Diese Vorstellung hat er permanent sehr energisch, fast geradezu aggressiv bekämpft, sondern dessen Handlung, also Gottes Handlung, zwar nicht im Einzelnen, das wusste Leibniz auch, aber doch in ihren Grundzügen einsichtig waren. Auch die deutsche protestantische Theologie nahm diese Leibnizsche Gottesidee auf. und Theologen wie Hermann Samuel Reimarus erschien der Gott der Orthodoxie als ein furchteinflößendes Schreckensbild, das zu respektieren viele Aufklärer immer unmöglicher geworden war. Der Glaube an den Willkürgott erschien der protestantischen Aufklärung mehr und mehr als nur die Anbetung, das ist ein Zitat, Anbetung bloßer Willkür, sondern auch als die Aufhebung jeder Möglichkeit der menschlichen Selbstbehauptung. Entsprechend suchte die theologische Aufklärung ein Konzept von Gott zu entfalten, das der Individualisierung wie dem gewachsenen Selbstbewusstsein der Aufklärer entsprach. Ähnlich kritisierten die Aufklärer das Dogma der Erbsünde. Der aufklärerischen protestantischen Theologie galt es geradezu als ein Widerspruch zur absoluten Güte Gottes, dass der alle Menschen durch Adams Ungehorsam mit dessen Schuld belastet hatte. In der Kritik der Erbsündenlehre manifestiert sich das Moment einer Orientierung zum Menschen hin, das für die Aufklärung und für die aufklärerische Theologie ganz deutlich war. Dieses Dogma der Erbsünde verblasste in der frühen Neuzeit und vor allen Dingen dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor der Idee des metaphysischen Übels. Aus der essentiellen Verderbnis des Menschen wurde Schritt für Schritt bloße menschliche Unvollkommenheit. Und während Luther noch vom gefallenen Menschen her dachte, fanden die Aufklärer im natürlichen Menschen den Ausgangspunkt ihrer Argumentation. Zugespitzt formuliert, vor das Bild des Sünders schob sich schließlich das Bild des freien Gottesgeschöpfes, das sich selbst bestimmen konnte. In scharfer Polemik gegen den, ich zitiere, schwarzgallichten Augustinus leugnete etwa Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem das völlige Vermögen zum Guten im Menschen. Vielmehr behauptete er, ich zitiere, eine gute Richtung der Natur im Menschen, Zitat Ende, eine Anschauung, die mit dem, ich zitiere, angeborenen und von dem Fall Adam hergeleiteten inneren Verderben der Natur nicht dick unterstrichen, bestehen konnte. Und ausdrücklich setzte Jerusalem als Theologe sein aufklärisch bestimmtes Menschenbild gegen das orthodox-kirchliche des Protestantismus. Mögen sie auch so getrennte Wege gegangen sein in der Verurteilung des Sündenpessimismus einerseits und im optimistischen Glauben an die bildungsfähige Menschennatur andererseits, waren die Protagonisten der deutschen Aufklärung von Goethe bis Friedrich Nicolai, dem Berliner Verleger und Schriftsteller, von Herder bis zum schlichten Dorffahrer einig. Die entschiedene Verurteilung des Sündenpessimismus durch die Aufklärer war dann auch die prinzipielle Voraussetzung für den Glauben an eine bildungsfähige Menschennatur und damit für den aufklärerischen pädagogischen Elan. Es ist ganz interessant, dass die ersten Pädagogen, mindestens im deutschen Bereich, im Französischen kenne ich mich nicht so gut aus, im deutschen Bereich die ersten Pädagogen waren Theologen. Abgebrochene Theologiestudenten landeten bei den Pädagogen. Die selbstbewussten Aufklärer wollten vernünftig glauben. Die Übereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft wurde zum Leitmotiv des theologisch-philosophischen Diskurses des 18. Jahrhunderts. Jeder vernünftige Mensch sollte das Recht haben, für sich selbst zu denken und damit auch für sich selbst in Religionibus zu denken. Ich zitiere, Religion ohne Erkenntnis ist Menschheit ohne Vernunft. Zitat Ende, brachte ein Theologe diese Haltung auf den Begriff. Immer entschieden wandten sich die Aufklärer von der vernünftigen Offenbarungsreligion zur offenbarten Vernunftreligion. Und für Lessing gab schließlich die Offenbarung dem Menschen nichts, ich zitiere, worauf die menschliche Vernunft sich selbst überlassen, nicht auch kommen würde. Die Vernunft ist gleichberechtigt neben der Offenbarung. In diesem Kontext steht dann auch die aufklärerische Konzeption des vernünftigen Glaubens oder des reinen Vernunftglaubens oder der reinen Vernunftreligion. Gleichzeitig ist aber festzuhalten, dass die aufklärerische Glaube nicht nur sozusagen rational vernünftiger Glaube war, er war auch emotionaler Glaube. Die fromme Empfindung, ein Zitat eines Theologen, galt zahlreichen Aufklärern als authentisches theologisches Prinzip. Diese empfindsame Seite der Religiosität darf nicht unterschlagen werden. Sie wurde nicht erst von Herder gewonnen, sondern von ihm nur nachdrücklich betont und ausgearbeitet. Andererseits und zugleich kritisierte Herder die bloß andächtige Empfindung als Verkürzung aufklärerischer Religiosität. In der Subjektivierung und Individualisierung des religiösen Bekenntnisses trat in immer stärkerem Maße ein moralisches Prinzip hervor. Die Ethisierung des Menschenbildes musste je länger, auch je mehr, die Ethisierung der Religion nach sich ziehen. Selbst unter den protestantischen Theologen war diese Überzeugung weit verbreitet. Christliche Religion sei wesentlich Moral. Nicht die Reduktion der Religion auf Moral war das Neue der Aufklärer, sondern ihre Zuordnung von Moral und Religion auf die Verwirklichung der Bestimmung des Menschen. Und das war natürlich der mündige, sich selbst bestimmende Mensch. Zweites Problemfeld, Fortschritt. Die Aufklärer entschieden strikt zwischen sich selbst und ihrer eigenen Epoche und der Vorgeschichte, der vorangegangenen Geschichte. Sie standen vor dem Problem, ihren historischen Ort im Verhältnis zur Tradition zu bestimmen. Zu dem unverzichtbaren Selbstbewusstsein der Aufklärung gehörte dann auch die Vorstellung, dass es nach rückwärts einen scharfen Bruch gab. Alles, was vor der Aufklärung war, war mindestens nicht positiv. Die Suche nach dem konkreten Ort des Kontinuitätsbruchs erschien ihnen allerdings uninteressant. Jedenfalls habe ich keine Versuche gesehen, diesen Bruch hin zur Aufklärung wirklich intensiv zu reflektieren. Es liegt allerdings nahe, dass die sogenannte Querelle des Anciens et des Modernes, das ist eine Auseinandersetzung, die in Frankreich im späten 17. Jahrhundert beginnt und bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, überall dann in Europa, das Bemühen um ein neuartiges Verhältnis zur Vergangenheit als Generator eines neuen Selbstverständnisses anzunehmen ist, bei dem die damaligen Modernen, also die Aufklärer, als Protagonisten eines neuen Fortschrittsbewusstseins gewürdigt werden. Wir sind besser, wir Modernen sind besser als die Protagonisten der Antike, als die Kunst der Antike oder auch die Politik der Antike. Die Aufklärer fühlten sich der Vergangenheit eindeutig überlegen. Von dort zur Gegenwart führte ihrer Vorstellung nach eine Geschichte ungezählter, ununterbrochener Fortschritte. Ein progressivistisches Geschichtsbewusstsein bildete sich aus, nicht jedoch, darauf möchte ich wirklich insistieren, nicht jedoch als Utopie, sondern mit dem Anspruch auf empirische Nachweisbarkeit. Ich halte es für ausgesprochen problematisch, dem aufklärerischen Geschichtsbewusstsein eine utopische Dimension zuzubilligen, denn die einzige utopische Entwicklung, die ich sehe, oder Publikation, die ich sehe, ist Mercier's 2440. Sonst sehe ich kaum utopische Versuche, die nachweisbar sind. Den zahlreichen Universalgeschichten des 18. Jahrhunderts unterschieden sich dann partiell zwar grundsätzlich, stimmten aber in ihrer Fortschrittsorientierung überein. Offenbar war dieser Fortschrittsgedanke allmächtig, aber der Blick auf die Details der ereignisgeschichtlichen Wirklichkeit, die diese Universalgeschichten dann thematisierten, erzwang Vorbehalte gegen einen unilinearen, ungestörten Fortschritt. Nicht nur zur eigenen Zeit, sondern über die eigene Zeit hinaus auch. Anders formuliert, linear und hindernisfrei angelegt waren die wenigsten grundierten Zeitdiagnosen. Selbst dem notorischen Fortschrittsoptimisten Condorcet, und er war wirklich notorisch für seinen Fortschrittsoptimismus, selbst auf ihn traf das zu. In seinem Esquisse und Tableau, also einer Geschichte über den Fortschritt des menschlichen Denkens oder des menschlichen Gedankens, der 1795 nach seinem Tod erschien, nachdem das Regiment des Terreurs Robespierres in Frankreich gestürzt war, in dessen Räder Condorcet als Abgeordneter des Konvents selbst geraten war, sehr vorsichtig formuliert, er ist auf dem Schafott, auf der Guillotine geendet, hieß es einleitend sehr positiv hinsichtlich des Fortschritts. Gleichzeitig wird aber zum Schluss gesagt, der gegenwärtige Zustand der Aufklärung versichert uns ihres glücklichen Gelingens. Das hat er geschrieben, als er im Kerker saß. Der gegenwärtige Zustand der Aufklärung versichert uns ihres glücklichen Gelingens, aber dazu müssen wir nicht auch die Bedingungen erfüllen, dass wir uns aller unserer Kräfte zu bedienen wissen. Also eine Skepsis auch bei Condorcet. Die aufklärerischen Geschichtsphilosophen oder Geschichtsphilosophien, Voltaire hatte dieses Wort 1756 geprägt, konzipierten in der Regel einen nichtlinearen historischen Prozess. Aus der Perspektive der damaligen Publikumswirksamkeit stehen neben Leibniz am Beginn des 18. Jahrhunderts dann Turgot, ein französischer Philosoph, der gleichzeitig auch Minister, jedenfalls kurzfristig Minister in Frankreich war, Voltaire, in der Mitte des Jahrhunderts und der Schweizer Isaac Iselin und Herder im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts dann. Leibniz, Turgot und Voltaire dachten den Fortschritt als einen kontinuierlich, wenn auch gebrochenen. Sie konstatierten Rückschläge und Rückfälle, aber diese Rückfälle sollten letztlich dem Stimulanz neuer Fortschritte dienen. Turgot siedelte seine Universalgeschichte zwischen Fortschritt und Dekadenz an und interpretierte das, was er Revolution, also Revolutionen, staatliche und gesellschaftliche Veränderung nannte, als den historischen Prozess bewegende Momente. Andererseits und zugleich konnte der schottische Theologe und Historiker William Robertson, er ist wahrscheinlich einer der meistgekauften Historiker des 18. Jahrhunderts, den göttlichen Heilsplan, selbst in Deutschland, den göttlichen Heilsplan in den 1770er Jahren als Manifestation der Dynamik des natürlichen kulturellen Fortschritts lesen und auslegen. Robertson schreibt immer Geschichten der Zivilisation. Geschichte der Zivilisation unter Karl V., Geschichte der Zivilisation der Amerikaner bis hin zur Revolution und ähnliche Dinge. Also für ihn ist sozusagen der kulturelle Fortschritt gegeben und als frommer Theologe bringt er diesen kulturellen Fortschritt mit dem göttlichen Heilplan in Verbindung. Viel skeptischer als ein Teil ihrer Zeitgenossen argumentierten dann D'Alembert und Voltaire, die beide von den einflussreichen Ideen des Kreislaufs der Verfassung und folglich der Geschichte sich nicht lösen konnten. Voltaire sah in der Geschichte nur vier glückliche Zeitalter, dessen jüngstes zwar noch andauerte, aber gemessen am Stand der Literatur und dem Geschmack unter Ludwig XIV. Derzeit bereits wieder in Verfall begriffen sei. In der berühmten Einleitung zu der berühmten Enzyklopädie, also dem großen französischen Lexikon des 18. Jahrhunderts, stellte D'Alembert zwar die aufgeklärte Gegenwart und ihre Stammväter wirklich lobend und preisend heraus, konstatierte jedoch ebenfalls in der Vergangenheit ein ewiges Auf und Ab, das sich weiter fortsetzen könnte und müsste, sodass im Ergebnis der Fortschritt nur dosiert, nämlich in der Form eines ständig höher gelagerten Kreislaufes sich feststellen ließ. Unter der Hand aber vollzieht sich hier doch ein neuer, fortschrittorientierter Schritt. Nämlich D'Alembert interpretiert die Kreislauftheorie nicht mehr als sozusagen immer aufeinanderfolgende Kreisläufe von Auf und Ab, sondern er interpretiert die Kreislauftheorie insoweit als eine Theorie der spiralförmigen Fortschritte. Also langfristig, es dauert lange, aber langfristig gibt es doch einen Fortschritt. Die These, dass der Mensch sich nicht ändere, beziehungsweise bislang sich nicht geändert habe, war für diejenigen Aufklärer, die nicht zu den Anhängern Jean-Jacques Rousseaus gehörten, ein ganz wichtiges Argument für die Annahme eines nur beschränkten Fortschritts, trotz aller unbewegt und dauerhaft beschworenen Leistungen auf dem Gebiet der Entdeckungen, der Wissenschaft und der Technik. Überhaupt dachten die meisten Aufklärer, und Kant ist dafür ein repräsentatives Beispiel, im Hinblick auf den Menschen als Einzelne extrem skeptisch, blieben jedoch vom Fortschritt der Menschen als Gattung überzeugt. In den Staaten mit stark traditionsbelasteten Institutionen, also den kontinentalen Staaten nach dem Dreißigjährigen Krieg, gab es Versuche, und zwar zahlreiche Versuche von Verbesserungsaktivitäten durch die Regierung. Diese Verbesserungsaktivitäten sind beim Publikum, bei dem aufklärerischen Publikum, meistens gut angekommen und waren wichtige Indikatoren für ein mindestens gebrochenes Fortschrittsbewusstsein in ihrer eigenen Zeit. Allgemeine Publizität, war für die aufgeklärten Schriftsteller, und alle Aufklärer waren Schriftsteller. Wenn Sie in Biografien reingucken, haben die alle geschrieben, und es ist sehr schwierig zu sagen, er war aufklärischer Schriftsteller und war Aufklärer. Beides gehört zusammen. Allgemeine Publizität war für die aufgeklärten Schriftsteller das entscheidende Medium des Fortschritts geworden. Durch sie, so waren sie überzeugt, werde Ungerechtigkeit und Willkür der Herrschenden, Dummheit und Unfähigkeit ihrer Organe angeprangert, durch sie werde öffentliche Meinung gebildet, die bestehenden Verhältnisse einer kritischen Prüfung unterzogen und Verbesserungen verlangten. Diese geschichtstheoretischen Reflexionen, die ich Ihnen vorgetragen habe, waren alle noch im Vorfeld der technischen und industriellen Revolution formuliert worden. Das ist ganz wichtig. Die richtige Beschleunigung von gesellschaftlichen, politischen Veränderungen, wirtschaftlichen Veränderungen, setzt erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Es gibt ein Gefühl für die Veränderung bei den Aufklärern. Sie werden nachher sehen, warum ich darauf insistiere. Erst die Erschütterungen der Französischen Revolution haben dann dazu geführt, dass zunächst vorgreifend formulierte Erfahrungsmöglichkeiten zu einem neuen Erfahrungsgehalt kondensiert wurden. Die Erfahrung der Beschleunigung gesellschaftlicher Prozesse hatte zwar längst vor dem technisch-industriellen Revolutionsprozess eingesetzt und sie führte auch zu einer Dynamisierung und Verzeitlichung der Erfahrungswelt, die sich allerdings grundsätzlich von dem sich stets beschleunigen, sich gleichsam selbst überholenden Erfahrungswandel seit der industriellen Revolution grundlegend unterschied. Die wechselseitige Bezogenheit von Fortschritt einerseits und Entwicklung andererseits, die erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts als universal historische Kategorie konzipiert wurde, implizieren zwangsläufig Vorgriffe auf eine veränderbare Zukunft. Veränderbar galt die Zukunft für alle Aufklärer. Die eigene Zeit wurde als Beginn einer neuen Epoche gedacht. Die Erfahrung der Beschleunigung hatte aber ein zweites korrespondierendes Moment, nämlich eine sogenannte offene Zukunft, wie Koselleck sagen würde, eine Zukunft, in der sich weiterhin Neues einstellen werde. Allerdings haben die Aufklärer die Zukunft durchgehend mit gemischten Gefühlen erwartet. Das hatte mehrere Ursachen, die hier einer näheren Erörterung bedürfen, weil damit die Grenzen des in der Regel überschätzten Fortschrittsgedankens selbst in der späten Aufklärung manifest werden. Angesichts des Scheiterns ihrer besten Reform, also Scheiterns der besten Reformabsichten der Aufklärer, des Widerstands gegen die nach ihrer Überzeugung vernünftigen Intentionen und evidenten Verbesserungen, die sie vorschlugen, mussten die Aufklärer erkennen, dass der von ihnen erstrebte gesellschaftliche Bewusstseinswandel als Voraussetzung für einen gesellschaftlichen, kulturellen Wandel sehr viel mehr Zeit benötigte, als sie angenommen hatten. Und diese Hindernisse betrafen nicht nur die traditionellen Machteliten, sondern betrafen gleichzeitig auch die Subjekte ihrer Reformen, nämlich die in Anführungsstriche Ungebildeten, das gemeine Volk. Auch die wehrten sich gegen die Reformvorschläge der Aufklärer. Moses Mendelssohn, aus eigener Erfahrung nicht gerade auf Fortschritt eingeschworen, warnte die Aufklärer scharfsichtig davor, die Verbreitung der Wahrheit nur nach dem Nutzenrechnung voranzutreiben, und ich zitiere Mendelssohn, so wird der tugendliebende Aufklärer mit Vorsicht und Behutsamkeit verfahren und lieber das Vorurteil dulden, als die mit ihm so fest verschlungene Wahrheit zugleich mitzuvertreiben. Zitat Ende. Das war die Stimme der Weisheit, nicht der Klugheit, obwohl die Klugheit durchtönt. Der Prozesscharakter der Aufklärung, der in eine ferne Zukunft weist, kommt in Kants allgemeiner Geschichte in weltbürgerlicher Absicht am deutlichsten zum Ausdruck. Das hier genannte Ziel der Geschichte, nämlich eine Republik mit politischer Partizipation aller und einem ewigen Frieden im Hinterkopf, also das hier genannte Ziel der Geschichte, die Vervollkommnung des Menschengeschlechts, wird in eine unendliche Ferne gerückt, erreichbar nur in einem unendlichen Vorgang in permanentem Antagonismus, also im permanenten Ausgleich, permanenten Kampf untereinander. Anders als vielfach behauptet, vertraten die Aufklärer des 18. Jahrhunderts also keinen naiven Fortschrittsoptimismus. Sie waren sich der Möglichkeiten von Rückschritten und Rückfällen hinter den erreichten Stand zivilisatorischer Errungenschaften stets bewusst. Die Barbarei, und das ist ein permanent auftauchender Begriff, die Barbarei war mithin noch nicht ein für allemal gebannt. Schließlich zu den Aufklärern gehörte zwar die Überzeugung, dass die Welt vom Menschen gestaltbar sei und sie, die Aufklärer, auch diese Aufgabe haben, sie Kraft vernünftiger Erkenntnis und moralischer Verantwortung neu einzurichten, bewusst neu einzurichten. Die von fremden Autoritäten freie, vernünftige Selbstbestimmung war eine implizite Voraussetzung dafür, dass die Machbarkeit der Geschichte konzipiert werden konnte. Machbarkeit der Geschichte denkmöglich wurde, allerdings nur bedingt. Die These von der Machbarkeit der Geschichte ist in den aufklärerischen Diskurs hineingelesen worden, unter anderem von Reinhard Koselleck. Ich habe große Zweifel daran, ob die Zitate, die er herangezogen hat von Kant und anderen, ob die hinreichen, wirklich von einer grundlegenden Machbarkeit der Geschichte durch die Aufklärer zu sprechen. Die Aufklärer wussten um die Ambivalenz, die dem Fortschrittsbegriff inhärent war. Fortschritt selber enthielt weithin und lange Zeit ihn begrenzende, wenn nicht konkurrierende und konterkarierende Bestandteile. Ich komme zur Ökonomie. In der aristotelischen Tradition war die Ökonomie eine der drei Teile der praktischen Philosophie zwischen Politik und Ethik. Die Politik thematisierte das Gemeinwesen, die Ethik das individuelle Verhalten, die Ökonomie stand gleichsam in der Mitte zwischen Haus und Familie. Insofern behandelte die, ich finde den Ausdruck wunderbar, Altökonomik, diesen Begriff hat Johannes Burckhardt geprägt, die ökonomisch-politisch ungeschiedene institutionelle Einheit des Hauses. Das Haus wurde in diesem theoretischen Kontext nicht nur als eine räumliche Einheit, sondern als ein Sozialgebilde aufgefasst, zu der die Familie des Hausherrn und die Kinder, aber auch die erweiterte Familie, sprich das Dienstpersonal, Knechte, Mägde und alles dazugehört. Otto Brunner hat traditionsbildend, wenn auch nicht unwidersprochen und die Widersprüche gegen ihn wachsen, fast täglich, das Konzept des ganzen Hauses entworfen. Ich kann das verstehen, warum. Das ganze Haus war Leben und Arbeit und Sozialbeziehungen, also im ganzen Haus waren Leben und Arbeit, Sozialbeziehungen und Substanz und Substanzsicherung noch ungeschieden. Wirtschaft war damit erstens noch nicht von der Sittenlehre abgetrennt und zweitens noch primär auf Selbstversorgung und nicht auf den Markt hin ausgerichtet. Das, was im ganzen Haus hergestellt wurde, wurde auch dort bevorratet, verteilt und verbraucht. Distribution und Konsumtion waren ohne Umwege über Markt und Preise direkt an die Produktion angeschlossen. Und selbst wenn die Produktion für den Markt in der frühen Neuzeit in das ganze Haus eindrang und eine Nebenrolle zu spielen begann, blieb die Produktion doch weitgehend an Ort und Sozialzusammenhang des Hauses gebunden. Das Haus organisierte sich nicht nach den Bedürfnissen des Marktes. Der Interaktionszusammenhang des ganzen Hauses wurde nicht vom rationalen Umgang mit Wert, Nutzen oder Knappheit beschrieben, sondern vom sittlichen Vorgaben des rechten Zusammenlebens von Hausvater und in der Literatur heißt es dann immer sehr euphemistisch Dienstleistenden, sprich Mägden und Knechten, Ehegatten, Eltern und Kindern, und dem traditional geordneten Arbeitsverhalten her interpretiert. Im 16. und 17. Jahrhundert bildete sich dann europaweit eine literarische Gattung gedruckter Großwerke. Das waren wirklich Großwerke, Bücher als Waffen. Die sogenannte Hausväterliteratur, das waren umfangreiche 1500 bis 2000 Seiten Ratgeberbücher für den Haushaltsvorstand über die familiären Personalbeziehungen und Lebensformen, aber auch über die materiellen Grundlagen und anfallenden Arbeiten in Feld, Garten und Stall. Der Handwerksbetrieb ist hier noch draußen vor. Auch als Kochbuch und Arzneikunde ließen sich diese Werke benutzen. Ihr Ordnungsprinzip ist das Haus als Lebensbereich. Alles, was im Hause anfiel, was dafür zu wissen nötig war, gehörte in ein solches Werk, wobei der frühneuzeitliche Anschauungshintergrund ganz deutlich ein ländlicher ist, also agrarwissenschaftlich. diese Hausväterliteratur ist nichts für städtische Familien. Es ist ein Familien auf dem Lande. Und zwar größere Bauern nicht, und selbstständige Bauern oder Adlige, nicht abhängige Bauern. In dem umfassenden häuslichen Tugendsystem wurden Verhaltensnormierungen und Leitbilder eingeübt, die auch im modernen Sinne als ökonomische Tugend anzusprechen sind, vor allem Sparsamkeit und Arbeitsfleiß. Ich habe hier erhebliche Probleme, diese Sparsamkeit und Arbeitsfleiß ohne historische Reflexion unmittelbar aus dem 17., 18. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert hinein zu übertragen. Vielleicht sind es doch Sekundärtugenden. Diese frühneuzeitliche Ökonomie wurde an den Universitäten gelesen, primär als eine Philosophie der Personalbeziehung im Hause. Es gibt noch von Christian Wolff, einem der berühmten deutschen Philosophen, zentrale Figur der deutschen Aufklärung, eine gedruckte lateinische Ökonomie, die in diesem philosophischen Diskurs gehört und die die Familienbeziehung umfassend erörtert, also von der Geburt bis zur Bahre, ist jedes Thema einzeln behandelt, allerdings ohne allen Bezug auf das materielle Erwerbsleben. Diesen akademischen Typus hatte offenbar der Hallenser Professor Ludwig im Auge, als er 1721 in einer Universitätsrede die Einrichtung der ersten preußischen Professur für, ich zitiere, Ökonomie, Polizei und Kammersachen feierte und geradezu bösartig zuspitzte, bisher hätten die Professoren, die Ökonomie gelehrt hätten, nicht gewusst, ob die Kornähren auf dem Acker oder auf den Bäumen wüchsen. In der Hausväterliteratur findet sich nichts über Marktbeziehungen und nichts über individuelle Konkurrenzverhältnisse, obwohl Handelskapital und Merkantilismus bereits entwickelt waren. Noch war Wirtschaft nicht eigentlich ein eigenständiges Handlungsfeld. Die Verselbstständigung von Wirtschaft als ein Bereich oder als ein System war noch nicht gegeben. Seit dem 17. Jahrhundert orientierte sich das ökonomische Denken an diesem frühneuzeitlichen Staatsbegriff. Genauer, die Politik wurde der Ökonomie übergeordnet und funktionalisierte die Ökonomie. Dieser frühneuzeitliche Staat war als Machtstaat angetreten. Die sich institutionalisierenden Flächenstaaten des 17. Jahrhunderts, vor allen Dingen auf dem Kontinent, hatten sich gleichzeitig gegen die überlieferten universalen Ideen über ihn, das heißt die deutschen Territorialstaaten, gegenüber der universalen Idee des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, durchzusetzen, gegen die ständischen Realitäten unter ihnen, das waren alles Ständestaaten, und gegen die konkurrierenden souveränen Flächenstaaten neben ihnen durchzusetzen. Um die gesteigerte Staatsmacht zu finanzieren und die Notwendigkeit der Steigerung der Staatsmacht zu finanzieren, wurden ökonomische Fragen, nämlich die Finanzierung von Söldnerheeren, später auch von stehenden Heeren, aber auch dem Aufbau einer Verwaltung, die es vorher nicht gegeben hat, zu einem Hauptthema des frühneuzeitlichen Staates. Er stellte das ganze Haus und das kleine Pflänzchen Markt, was es schon gab, in seinen politischen Dienst. Die Theorie dazu lieferte im deutschen Bereich und in den deutschen Territorien der sogenannte Kameralismus, eine Variante des Merkantilismus, der sich zu einer Staatsverwaltungslehre entwickelte, die schließlich als institutionalisierte Wissenschaft eine wichtige Rolle für den Aufbau des frühneuzeitlichen Staates spielte, namentlich das fiskalische Interesse des Staates förderte und eine Wissenschaft und Wirtschaftspolitik formulierte. Diese Wirtschaftspolitik wurde im 18. Jahrhundert dann auch mit dem Argument vertreten, dass es den Untertanen wohl ergehen müsse, damit der Staat, ganz eindeutig, Steuern abschöpfen könne. Die gute Polizei, wie die fürstenstaatliche Innenpolitik genannt wurde, erfüllte neben politischen auch ökonomische Aufgaben zwischen Hausinteresse der Fürsten, der Wohlfahrt der Untertanen und der Stärkung der Staatsressourcen. Diese preußischen Lehrstühle für Ökonomie, also Wirtschaft, für Polizei, das ist Verwaltung, Kammersachen ist Finanzverwaltung des Eigentums des Fürstens, aber auch des Staates selbst, die 1727 in Halle und Frankfurt an der Oder begründet wurden, repräsentieren diesen ökonomisch ausgeweiteten Kameralismus zur Ausbildung von Staatsbeamten mit einem landwirtschaftlich orientierten Lehrprogramm unter der Gesamtperspektive des Staates. Es ist landwirtschaftlich orientiert, es ist noch nicht, auch nicht gewerblich orientiert, geschweige denn industriell orientiert. Es geht im Kameralismus nicht um wirtschaftliche Interaktion an sich. sondern um die rationale Staatsregierung, die auch das wirtschaftliche Verhalten erfasst. Dabei spielt auch die halb patriarchalische, halb aufgeklärte absolutistische Wohlfahrtsidee eine Rolle. Aber insofern sich die Staatsmacht auf die Prosperität zahlreicher Einwohner gründete, lag sie im genuinen Staatsinteresse. Die gouvernementalen Ansätze des Kameralismus blieben erhalten. Die Wirtschaft wurde von den politischen Erfordernissen her erschlossen. Wirtschaft war noch kein eigenständiges Handlungsfeld. Der ökonomiebewusste Machtstaat umfasste denn auch den in der Hausväterliteratur ignorierten Markt. Denn im Zuge der sukzessiven Ausbildung des Handelskapitals in Italien, Süddeutschland und Westeuropa, ein Paradebeispiel im 17. Jahrhundert ist natürlich Holland, sind die Niederlande, mit sehr reflektierten Publikationen zum Handel und zum Gewerbe. Also den im Zuge der sukzessiven Ausbildung des Handelskapitals in Italien, Süddeutschland und Westeuropa hatte sich der eigenständige Gegenstands- und Wissenschaftsbereich des Kommerziellen entwickelt, also Kommerz im Sinne von Handelskommerz, der von einer professionalisierten Kaufmannsliteratur ihren Ausgang nahm und im 18. Jahrhundert zur Ausbildung eigenständiger Handelswissenschaft führte. Wenn im 16. und 17. Jahrhundert vom Markt die Rede war, dann stets vom staatlich geregelten Maß bis hin zu Preisfestsetzungen von Brot, Getreide und Fleisch. Theoretisch war der Merkantilismus ein Nullsummenspiel der aktiven staatlichen Handelsbilanz. Wer mehr ins Ausland exportierte als importierte, wird reicher. Ganz einfach. Die merkantilistischen Theoretiker dachten in begrenzten Ressourcen, in einem vorindustriellen geschlossenen Weltmodell, in dem der Reichtum vorgegeben war und nur verteilt werden konnte. Stets wurde ein vorgegebener Gesamtbestand an Reichtum oder an Gütern gesetzt, innerhalb dessen immer nur kompensatorische Umverteilungen möglich waren. Damit unterschied sich der Merkantilismus von der modernen Ökonomie und zählt letztlich in theoretischer Perspektive zu der vormodernen alteuropäischen Form ökonomischen Denkens. Was dem Merkantilismus fehlte, war die Einbeziehung von Produktion und Wachstum in seine Theoriearchitektur. Dieses Defizit lässt den Merkantilismus, der sich zu einer ersten gesellschaftlich relevanten Wirtschaftstheorie entwickelt hatte, durchaus als vormodern erscheinen. Die französischen Physiokraten hatten nach der Mitte des 18. Jahrhunderts, in dem sie die eigentliche Produktivität der auf dem Boden angewandten Arbeit verfochten, die Konzeption von produktiver Arbeit, von Produktion überhaupt, als ökonomische Kategorie entwickelt und verbreitet. So wie der Boden anschaulich mehr Körner hervorbringt, als gesät worden sind, wurde zunächst der Landarbeit die Erwirtschaftung eines Reingewinns zugetraut, von der die übrige Gesellschaft lebte. In der Weiterentwicklung und Aneignung dieser Schule, die hießen Ökonomisten, dieser Schule der Ökonomisten wurde daraus ein bleibendes, schließlich akkumulierendes Mehr an gesellschaftlichem Reichtum gedacht. Adam Smith, hier kommt er nun herein, Adam Smith, Kenner der zeitgenössischen ökonomischen Literatur, weitete die landwirtschaftlichen Produktionsvorstellungen aus auf die industrielle Arbeit, auf die gewerbliche Arbeit im Handwerkbereich oder auch in den Manufakturen. Er rechnete mit einem internationalen Bereicherungsprozess durch die Arbeitsteilung als Produktionspotenziale und ich zitiere, Improvement in the productive powers of labor, also Verbesserung in der produktiven Kraft oder produktive Macht der Arbeit. Mit dieser Formel, die als unmissverständlicher Hinweis das ganze Werk zur Erklärung des Reichtums der Nationen, Reichtum der Nation ist sozusagen der Titel von Adam Smiths ökonomischem Werk, entband das neue Denken seine Dynamik. Fortan konnte der Welt durch produktive Arbeit ökonomisch etwas zuwachsen. Unter dieser Perspektive, dass Reichtum der Welt durch produktive Arbeit ein steigender sei, wandelte sich auch das gesellschaftliche Normensystem. Ein wichtiger Indikator war dabei die Vorstellung von Produktivität selbst, die zuerst nur im Bereich von Natur angesiedelt war, seit John Locke auf die menschliche Arbeit übertragen wurde und die sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert durch ihre Zentralstellung im gesamtwirtschaftlichen Kalkül zu einem neuen Verhaltensleitbild verdichtete. Produktivität, Arbeit war sozusagen ein charakteristisches Kennzeichen für den Menschen selbst. Das kann ich mir nicht verkneifen. Noch die Mehrwertlehre von Karl Marx ließ sich mit ihrer proletarisch-exklusiven Zurechnung produktiver Arbeit als eine ökonomische Pointe zu dieser Adam Smith-Debatte lesen. Der grundlegende ökonomische Paradigmenwechsel war insofern nicht allein, wie man heute vorschnell meint und meinte, in einigen Zeitungen täglich immer noch zu lesen, von der Anerkennung des Marktes her zu rekonstruieren. Dies allein schon deshalb nicht, weil es den Markt der Waren und Preise längst als Kommerzien unter der Regie und der Regierung des frühneuzeitlichen Staates gab. Andererseits ein ohne Staat sich selbst regulierender Markt, selbst im Manchester-Liberalismus in England im 19. Jahrhundert, auch im 19. Jahrhundert eine widerspruchsvolle Utopie blieb. Ich komme zum Schluss. Die Aufklärer empfanden sich eindeutig neuzeitlicher, moderner als ihre Vorfahren. So können wir 1787 lesen, ich zitiere, dass fast ganz Europa eine ganz verschiedene Gestalt überkam und beinahe ein neues Geschlecht von Menschen in dem gedachten Weltteil zum Vorschein kam. Innovativer, neuer, neuzeitlicher, moderner kann man eigentlich nicht sein. Tatsächlich vertraten die Aufklärer ein neues und insbesondere neues hervorbringendes Ordnungsmuster, die kritische Vernunft. Seit dem späten 17. Jahrhundert ging es ihnen in Theorie und Praxis darum, die ständischen und traditionellen Schranken und Bestimmungen individuellen Denkens und Handelns zu überschreiten und die Freisetzung subjektiver Interessenverfolgung und Nutzenkalküle zu garantieren, das Freiheits- und Glücksstreben der je einzelnen Akteure zu erreichen und zu sichern. Politische und soziale Institutionen, Regeln und Normen sollten sich auf eine neuartige Weise, nämlich vernünftig, legitimieren, und zwar durch den Rückgang auf den Willen und das Wohl, auf die Interessen und den Nutzen aller Gesellschaftsmitglieder. Die historische Epoche der Aufklärung ging im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert zu Ende. Der Schwellenbegriff Aufklärung, der eine neue historische Perspektive initiierte, wurde von einer Generation schon wieder historisiert und als überwunden abgetan. Gleichzeitig wird man konstatieren können, dass mit dem Ende des 18. Jahrhunderts Alteuropa nun endgültig zu Ende gegangen war. Wahrscheinlich schon, bevor die Aufklärung wirklich einsetzte. Die Ordnungsmuster Alteuropas hatten sich endgültig erschöpft. Sie waren theoretisch und praktisch obsolet geworden. Ob aber die Aufklärung umstandslos der Moderne zugeschlagen werden kann, ist fraglich. Auch wenn Aufklärung und Moderne in den letzten Jahrzehnten sowohl positiv als auch kritisch eng aufeinander bezogen worden sind, ich habe am Anfang auf Horkheimer Adorno und die andere Variante, die positive Variante wäre Jonathan Israel mit 4 Bänden A, lassen Sie mich schätzen, 2800 Seiten, eine demokratische Aufklärung zu konstruieren. Also auch wenn sie positiv oder negativ oder kritisch aufeinander bezogen worden sind, bleiben Zweifel. Aufklärung und Moderne miteinander in Beziehung zu setzen, birgt unmittelbare theoretische Schwierigkeiten. Gerade im Blick auf die behandelten Problembereiche Religion, Fortschrittsgläubigkeit, Ökonomie sind die Schwierigkeiten offensichtlich. Das Einfordern der religiösen Mündigkeit und der damit einhergehende Verlust der theologischen und kirchlichen Verbindlichkeiten und die Individualisierung der Glaubenshaltungen lassen sich als Kennzeichen der Modernität der Aufklärung durchaus festhalten. Die religiöse Aufklärung als bewusste Suche nach dem Mittelweg zwischen den Extremen der Orthodoxie und der fundamentalen Religionskritik, also dem Atheismus, dokumentierte vielfältige religiöse Haltungen, und zwar vielfältige religiöse Haltungen und Einstellungen, als es das eingeschliffene Blick einer bloß säkularen Aufklärung vermittelt. Eine solche Interpretation, die säkulare Aufklärung, lässt sich sozusagen nur noch teleologisch rechtfertigen und für einen Historiker ist eine Teleologie eine der Todsünden, fast eine Erbsünde. Und noch wussten die Aufklärer um die Grenzen des Fortschrittgedankens. In ihren Augen konnte die Barbarei, ich hatte darauf hingewiesen, noch immer die Moderne zerstören. Bei Adam Smith und noch mehr bei Adam Ferguson etwa spitzte sich diese Problematik des moralischen Niedergangs der europäischen Hochkultur nicht zuletzt durch ihre intimen Kenntnisse der antiken Geschichte zu. Und einer der Bestseller dieser Zeit ist Edward Gibbons Geschichte des Niedergangs und Verfalls des Römischen Empires. Überall in Europa gelesen, ein wirklich sehr erfolgreicher. Also das Problem von Niedergang und Fall ist ein präsentes Thema in dieser Zeit. Man kann es eigentlich nicht übersehen. Bei Smiths Fortschrittsskepsis verbinden sich zwei Elemente miteinander. Und zwar einmal die intellektuelle Degeneration durch Arbeitsteilung, das sieht er sehr, sehr wohl, die, durch Arbeitsteilung sowie jene der Gefahr der Abtötung vitaler Affekte durch das, was er Überzivilisierung nennt. Beide Projekte sind der zeitgenössischen, also der aufklärerischen Moderne um 1800 bereits immanent. Noch hatte sich die Erwartungen der Aufklärer keineswegs von der Erfahrung abgekoppelt. Weder Hume noch Smith noch Ferguson antizipierten das Durchstarten der Civil Society oder der Commercial Society. Diese Commercial Society ist eine Gesellschaft des Austausches und hat sozusagen mit Kapitalismus über und Industrialisierung gar nichts zu tun. Es ist ein Austausch von Gütern, aber auch von Ideen. Also Commercial Society zu Industriegesellschaft ist für sie nicht vorstellbar, will auch nicht vorgestellt werden, das muss man dazu sagen. Die Vorstellung eines unhintergehbaren Fortschritts setzte sich vielmehr erst im 19. Jahrhundert durch. Unumstritten jedenfalls ist, dass der Fortschrittsglaube niemals siegesgewisser war als im 19. Jahrhundert, zumal im letzten Drittel, man könnte jetzt noch bösartig anführen, dank Darwin. Die theoretische Basis für die modernen ökonomischen Wissenschaften hatte Adam Smith formuliert. Die Grunddynamik für eine eigendynamische Emanzipation der Wirtschaftswissenschaften war damit geschaffen. Allerdings hatte diese theoretische Innovation auch ihre systematischen Grenzen, die nicht als unwichtig abgetan werden können und sollen. Für Smith war die politische Ökonomie eine Teilwissenschaft, keine selbstständige Wissenschaft als solche. Eine Teilwissenschaft in dem weiteren wissenschaftssystematischen Rahmen einer, wie er es nannte, Science of the Statesman or Legislator, das heißt eine politische Theorie des Politikers oder des Gesetzgebers. Trotz der Hinweise von Smith selbst auf diese wissenschaftssystematische Einbettung in Wealth of Nation, nicht in seinem Moralphilosoph, in Wealth of Nation selbst, trotz dieser Hinweise auf die wissenschaftssystematische Einbettung findet erst seit einigen Jahren eine adäquate, nicht mehr verkürzte Aneignung seiner Theorien statt. Nichts ist falscher, als Adam Smith zum Wegbereiter des Wirtschaftsliberalismus oder gar des Kapitalismus überhaupt zu erklären. Es gilt, Adam Smith sowohl als Verfasser einer systematischen ökonomischen Theorie als auch als Moralphilosoph, beides ist aufeinander bezogen, zu analysieren. Ein Moralphilosoph, der sich stets gegen eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise des Menschen stellte. Das ist sozusagen das ökonomische Erbe oder ökonomietheoretische Erbe der Aufklärung, das vergessen worden ist. Und für ihn stand fest, dass die Marktwirtschaft auf gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen angewiesen waren, die sie allerdings selbst nicht hervorbringen konnte. Das heißt, Marktgesellschaft kann sozusagen keinen institutionellen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen schaffen. Der Markt ist dazu nicht in der Lage, jedenfalls nach Adam Smith. Ich komme zum wirklichen Schluss. Die erste der in der Titelformulierung enthaltenen Frage nach dem Ende Alteuropas im Zeitalter der Aufklärung ist positiv zu beantworten. Ja. Die zweite Frage nach der Aufklärung als Beginn der Moderne beantworte ich im Rückgriff auf Kant skeptischer. Ich würde die Antwort so formulieren: Die Aufklärung ist als Übergangsperiode die Bedingung der Möglichkeit, und das ist dann Kant, die Bedingung der Möglichkeit der Moderne. Sie ist nicht die Moderne selbst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Es sprach Dr. Dr. Erich Bödecker aus Göttingen. Sein Thema lautete Aufklärung, Ende Alteuropas und Beginn der Moderne. Nächsten Mittwoch, am 3. Dezember, hören Sie um 12 Uhr Professorin Gudrun Gersmann aus Köln. Ihr Thema lautet Ursache und Wirkung geschichtlicher Umbrüche, die Französische Revolution.